Deutschlandfunk, Andruck.
Wenn man das Wesen des Menschen betrachtet, welche politische Organisation kann dann erstens funktionieren und zweitens den Kollaps des Planeten noch verhindern? Diese anspruchsvolle Frage behandelt der österreichische Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Kurt Kotterschall in seinem Buch »Sind wir Menschen noch zu retten?« Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Kotterschall, man kennt Ihre Bücher über die Beziehung zwischen Mensch und Tier, vor allem zum Hund. Jetzt haben Sie bereits das zweite Buch in Folge über den Menschen geschrieben. Wie kam es dazu?
Menschen sind natürlich Produkt der Evolution und wir dürfen nicht vergessen, dass wir von dieser Unmenge an menschlichen Universalien, wie es so schön heißt, also das, was Menschen verbindet, und das ist wesentlich mehr als es kulturell trennt, dass wenig davon menschliche Alleinstellungsmerkmale sind, weil wir eine lange gemeinsame evolutionäre Geschichte mit anderen Tieren haben. Kurz gesagt, weil ich 20 Jahre eigentlich jetzt evolutionäre Verhaltensbiologie auch an den Unis gelehrt habe, war da natürlich Mensch immer Teil davon. Und in den letzten 10, 20, 5 Jahren sind unglaublich viele Detailergebnisse reingekommen über uns selber. Und wenn man die zusammenputzelt, bekommt man heute ein wesentlich stimmigeres Bild zur menschlichen Natur. Ja, die gibt's. Als noch vor einigen Jahren. Ne?
Und wenn Sie sagen, das ist immer komplexer geworden, wir wissen viel mehr. Wenn wir jetzt den Menschen als Zoon Politikon, als politisches Wesen betrachten, was sind hier die Verhaltensweisen, die am signifikantesten sind?
Na gut, so ein Politikon heißt ja eigentlich nichts anderes wie ein sozial hochkomplexes Wesen. Das heißt, man kann grundlegende Verhaltensweisen und Strukturen in der Gesellschaft und in der Politik eigentlich ganz gut auf Basis unserer Evolution erklären. Also wir sind unter allen auf der Erde lebenden Lebewesen, sind wir die mit Abstand sozial komplexesten Tiere. Das ist eine interessante Perspektive aus der Evolution. Ist es deswegen, weil Menschen ja sehr widersprüchlich sind. Einerseits schlagen wir uns gelegentlich die Schädel ein, andererseits sind wir die nettesten, kooperativsten, fürsorglichsten, altruistischsten aller Lebewesen. Es kommt eben ganz auf den Kontext an.
Sie schreiben ja, ein wesentlicher Teil unserer heutigen Probleme in der Welt hat seine Ursache im menschlich-männlichen Verhalten, genauer gesagt eben in der männlichen Reproduktionsstrategie. Und Sie zählen da auf, dazu gehört Irrationalität, dazu gehören Gewalt, repressive Systeme, Ressourcenausbeutung. Wenn wir das jetzt evolutionär betrachten, wieso hat denn die Entwicklung des Gehirns, also zumindest auch potenziell der Vernunft, hier nichts geändert?
Hat schon was geändert und ich würde mich auch dagegen wehren, sozusagen die Irrationalität, die ja typisch menschlich ist, rein männlich zu verorten. Also auch Frauen sind profund irrational, nur ein wenig anders als Männer. Aber Sie haben natürlich recht, prinzipiell ist der alte reproduktive Imperativ immer noch verpackt. Darum haben wir auch in allen menschlichen Gesellschaften in unterschiedlichem Maß, bei uns in Österreich gerade wieder recht viel, soziosexuelle Gewalt von Männern in Richtung Frauen, also 90% oder mehr als 90% dieser Gewalt geht von Männern aus. Und das ist sozusagen eine menschliche Universalie, eine gesellschaftliche Konstante. Und je mehr dieser Gewalt wir in der Gesellschaft haben, was kann man daraus schließen? Im Wesentlichen kann man daraus schließen, dass wir in immer noch sehr patriarchalen Gesellschaften leben.
Sie schreiben, die liberale Demokratie sei die politische Ordnung, die der menschlichen Natur am besten entspricht. Warum finden Sie das?
Das klingt jetzt sehr ideologisch fundiert, ist es aber nicht. Ich habe mir schlicht überlegt, wie ticken Menschen und wie kann Politik so gut organisiert werden, dass auf Basis der menschlichen Natur möglichst viele Leute was davon haben. Das ist eindeutig, das ist ein humanistisches Politikziel, das muss ich auch zugeben, weil eigentlich auch patriarchale, autokratische Herrschaft im Einklang mit der menschlichen Natur steht. Aber da haben natürlich vor allem die starken Männer was davon und sonst kaum jemand. Diese Systeme haben auch keine Lösungskapazitäten für die großen Probleme. Das heißt, wenn man sich überlegt, in welchen Systemen werden möglichst viele Leute zufrieden und eingebunden, gesund, alt, dann sind es eindeutig die liberalen Demokratien. Nach dem Motto, jeder kann mitmachen, man muss nicht unbedingt, wenn man nicht will, aber man kann. Und man kann sich an den Entscheidungen und auch an den positiven Ergebnissen von Politik, die es ja geben kann, beteiligen.
Wenn wir mal bei den liberalen Demokratien bleiben, die haben ja auch immer ein Parteiensystem. Parteipolitik ist auch in Teilen immer ideologisch und Parteipolitiker sind sozialisiert in einer Umgebung, die nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Das heißt, kurzfristige Ziele sind wichtiger als langfristige Ziele. Wenn man dann also ihre Skepsis gegenüber Ideologie und gegenüber kurzfristigen Zielen zur Hand nimmt, müsste Ihrer Ansicht nach also Parteipolitik aufgelöst oder umgewandelt werden im Sinne von Gemeinwohl und Nachhaltigkeit?
Auf jeden Fall. Also das Grundprinzip jeder Partei, und man wird Ideologie nicht abschaffen können. Es ist auch nicht erstrebenswert, dass wir die Parteien verlieren, weil die Parteien sind immerhin Vertreter von unterschiedlichen Standpunkten in der Bevölkerung. Wie Sie sagen, entwickeln die bestimmte Gesetzmäßigkeiten intern, die bewirken, dass nicht immer die wichtigsten Ziele verfolgt werden und dass nicht immer die besten Leute an die Spitze gespült werden. Aber was man schon merkt, in Österreich zum Beispiel durch die NEOS, auch bei den Grünen gibt es zum Teil sehr starke Tendenzen für Evidence-Based Politics, und den anderen Parteien darf man nicht unterstellen, dass sie kein Interesse in der Richtung hätten. Also es gibt schon gerade unter den jungen Politikern und unter den jüngeren Wählern einen ganz starken Fokus, Politik nach sachlichen Erfordernissen und nach Einsicht zu machen und auf wissenschaftlicher Basis auch. Dass eine rein wissenschaftlich basierte Politik nicht das Beste ist, da könnte man auch Beispiele nennen. Aber de facto sehe ich schon Entwicklungen, dass die dumpfe alte Parteipolitik nicht mehr wirklich zieht bei den Wählern, und das sind gute Entwicklungen.
Herr Kottaschall, die meisten Spezies haben ja relativ festgelegte Organisationsformen. Wie das Zusammenleben von menschlichen Gesellschaften geregelt wird, ändert sich dagegen ständig bzw. ist überall anders. Das scheint ja ein ewiges Experiment zu sein. Könnte es da nicht sein, dass die Evolution noch weitere Möglichkeiten in petto hat, die wir noch gar nicht kennen?
Da bin ich skeptisch. Also ich denke, dass im Groben gesellschaftlich schon alles ausprobiert worden ist. Also vom Sozialverhalten her und von der Möglichkeit, unterschiedliche Gesellschaften auszubilden, sind Menschen ja unglaublich variabel und flexibel, aber nicht unendlich. Es geht auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Nicht? Aus autokratischen Systemen entstehen nicht zufällig zum Beispiel Demokratien oder umgekehrt. Es sind immer gesellschaftliche Randbedingungen, die dazu führen, dass entweder das eine oder das andere floriert. Mit gesellschaftlich meine ich natürlich auch ökonomische Randbedingungen. Also diese Variabilität der Möglichkeiten sozialer Organisation und gesellschaftlicher Organisation der Menschen sind da, aber die sind relativ streng kontextspezifisch und sie sind nicht beliebig.
Konformismus versus Individualismus ist ein Begriffspaar in Ihrem Buch. Wenn wir das auf das Verhalten der Menschen in der Pandemie mal beziehen, der Widerstreit zeigt sich ja sehr offenbar, teilweise auch sehr irrational. Wie bewerten Sie das als Verhaltensforscher?
Na, es war nicht wahnsinnig überraschend, dass in der Krise die Menschen zusammenstehen. Also erstens ist das Virus sozusagen als plötzlich auftretende Krise akzeptiert worden von den Menschen. Und in solchen Fällen, bei Naturkatastrophen etc., tendieren Menschen dazu, zusammenzustehen. Man war auch plötzlich überrascht, was die repräsentative Demokratie kann. Vorher wurden unsere Politiker gescholten, dass sie hauptsächlich warme Luft produzieren, aber nichts weiterbringen. Und mit einem Federstrich sozusagen von heute auf morgen wurde die Gesellschaft auf nahezu null gestellt. Also das war schon ein gewaltiger Machtbeweis für die repräsentative Demokratie und hat auch viele Leute beeinflusst. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass man sich an diese Art des Regierens gewöhnen könnte. Das wurde dann relativ rasch befürchtet. Und im Moment sind wir wieder beim Zerfallen dieser monolithischen Zustimmung. In Österreich und in Deutschland ist es nicht anders, werden die Maßnahmen kritisiert, die ja zum Teil nicht rational sind etc. Es ist wirklich eine ganz starke Komponente der menschlichen Natur, Teil einer Gruppe, einer solidarischen, kohäsiven Gruppe sein zu wollen. Es ist aber natürlich auch andererseits wirklich Teil der menschlichen Natur, sich zum Teil abheben zu wollen. Und drittens ist eine ganz starke Komponente der menschlichen Natur, gerecht behandelt zu werden. Eine Gruppe darf ihren Beruf ausüben. In der Kirche muss man 2 Meter Abstand halten. Im Gasthaus darf man die Köpfe zusammenstecken. Also es passt irgendwie hinten und vorne nicht mehr zusammen. Das ist einer der Hauptgründe, warum jetzt Widerstand wächst und warum diese ursprüngliche Solidarität wieder zerfällt. Und das ist ja eigentlich im Sinne der Demokratie, ist das nichts Schlechtes.
Herr Kottaschall, zum Schluss Ihres Buches entwerfen Sie 2 Szenarien für die Zukunft der Menschheit. Eine skeptische und eine optimistische. Bei der skeptischen lassen sie sozusagen ihren gesamten dystopischen Visionen freien Lauf. Das macht ein bisschen Angst. Die füllt mehr als 6 Seiten. Bei der optimistischen bremsen sie sich manchmal selber aus. Sie relativieren und die fällt auch etwas kürzer aus. Herr Kotterschall, glauben Sie an das Überleben der Menschheit?
Nein, Sie haben nämlich keinen Zeithorizont angegeben. Also wenn das mit der Bewältigung der Krisen, vor allem der Klimakrise und der Biodiversitätskrise, einigermaßen klappen sollte, was ich nicht wirklich glaube, dann hat die Menschheit vielleicht noch 1, 2, 3 Millionen Jahre. Also keine Art, die auf der Welt lebt, existiert ewig. Das heißt, ewig wird es uns nicht geben, aber wie rasch wir verschwinden, ist natürlich die Frage, ne? Und wir sind alle aufgewachsen im Kalten Krieg, also die Älteren unter uns, und wir haben noch immer so die Mentalität der Atombombe unter uns und in uns. Dieses Szenario haben wir heute weniger, obwohl Bedrohung durch Atombomben so groß wie noch nie ist, weil sich einfach die politischen Verhältnisse verändert haben. Aber Faktum ist, dass wesentlich andere Krisen dazukamen. Und wenn man sich überlegt, wie man die lösen kann, dann immer wieder komme ich darauf zurück, dass die Basis für alles sein wird, dass wir das politischen System pflegen und hegen und dass wir es nicht zulassen, dass wir in autokratische Richtungen abkippen, weil sonst wirklich die Gefahr besteht, dass Technologien zum Wohle von ganz wenigen gekapert werden. Da muss man aufpassen. Wenn es gelingt, wieder die liberalen Demokratien zu pushen und die internationalen Kooperationen wieder entscheidend zu stärken, dann muss man nicht unbedingt pessimistisch in die Zukunft schauen, aber das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt.
Kurt Kotterschall war das, Autor des Buches »Sind wir Menschen noch zu retten? Gefahren und Chancen unserer Natur«, erschienen im Residenzverlag in der Reihe »Unruhe bewahren«, 186 Seiten, 20 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.